Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Die Sendung Leute in SWR 1 Rheinland-Pfalz mit Wiegald Boning. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen, ich freue mich.
Bei lustigen Menschen ist das mit der Berufsbezeichnung oft schwierig. Da gehen die Meinungen auseinander. Also witziger Mensch, Unterhalter, Komiker, Comedian, Witzbold, Satirekünstler. Wie sehen Sie sich selbst?
Witzbold wäre gut, wenn man das im Hotel an der Rezeption eintragen würde. Das mache ich demnächst mal, einfach um zu gucken, wie das Gegenüber reagiert. Humorist an bestimmten Tagen und an den meisten Tagen, aber Autodidakt, dann ist offen, was ich mir da selber beigebracht habe.
Nämlich? Also alles. Also alles gelernt halt, haben Sie nichts. Ne?
Also richtige Berufsausbildung haben Sie keine. Nein, das eine oder andere kann ich so in Ansätzen. Das reicht aber offenbar aus. Also fürs Durchmogeln über Jahrzehnte.
Kann man so sagen. Ne? Ja. Sie sind 54 und sind ja schon eine ganze Zeit lang also bundesweit bekannt. Vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen durch Ihr Mitwirken in der Sendung Samstag Nacht, dem Comedy-Format, was in den 90ern bei RTL lief.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass es vorher geheißen hat, Deutschland sei, was lustige Menschen betrifft, eine Wüste.
Ja.
Und danach hat es geheißen, jetzt ist alles gut, das zieht irgendwie viele Leute an und nach und wir sind jetzt alle total lustig.
Das stimmt natürlich beides nicht. Es gab vorher schon Wilhelm Busch, Heinz Erhardt, Klimbim und was man alles aufzählen könnte. Und danach gab es auch Sendungen, die jetzt gar nicht so lustig waren, wie man meinen könnte, nach dieser Vorlage.
Da möchte ich aber gerne mal ein Beispiel hören.
Da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich sortiere immer das Ungünstige aus.
Ja.
Nein, und die Wahrheit ist wahrscheinlich so in der Mitte. Also wir haben uns ja selber sehr gewundert, damals zu RTL Samstagnachtzeiten, über diese große Welle, die da plötzlich losbrandete und für die angeblich wir verantwortlich waren. Aber manches beruht auch auf Missverständnissen, aber manche Missverstände nimmt man ja gerne in Kauf.
Haben Sie so eine Art Vorbild?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich Jazzmusiker werden, mit 15 festgezurrtes Berufsbild. Ich habe dann doch einige Jahre gebraucht, um anzuerkennen, dass ich davon überhaupt nicht würde leben
können.
Fast
wie Helge Schneider. Ne? Der wollte auch Jazzmusiker und hat dann auch nur Blödsinn gemacht und war sehr erfolgreich.
Kleines bisschen geht das in die Richtung.
Ja.
Genau. Ja.
Sie sind gerade eben nicht auf Tour mit Bernhard Hohecker und dem Programm Gute Frage.
Ja.
Den Grund können unsere Hörerinnen und Hörer leicht erraten. Das ist natürlich für Sie blöd, nicht auf Tour zu sein. Würden Sie ansonsten sagen, dieses besondere Jahr oder etwas über ein Jahr Corona-Pause hat für Sie auch was Positives gehabt?
Das hatte durchaus auch Positives. Ich bin noch mal Vater geworden, habe zwei kleine Kinder zu Hause und das ist natürlich auch ganz prima, wenn man sich mit denen beschäftigt jeden Tag. Das bewahrt einen davor, später sagen zu müssen, ach, wäre ich doch mehr zu Hause gewesen in der Zeit. Also ich weiß jetzt, dass ich 586 Eimer Sand im Laufe eines Tages von links nach rechts schippen kann. Und
hier haben wir schon zwei ältere Kinder, die haben das also nicht so genossen, den Vater so oft zu Hause.
Ich glaube tatsächlich, dass ich damals nicht ganz so viel zu Hause war, obwohl das auch in eine Phase relativer Ruhe nach RTL Samstagnacht fiel und vor Clever und so. Ich habe auch schon Konzerte gemacht und Auftritte vor sehr, sehr kleinem Publikum. Höhepunkt war, glaube ich, Anfang der 2010er Jahre in Paris vor null Publikum, zusammen mit Roberto Di Gioia. Also für mich ist jetzt Auftritt vor sehr kleinem Publikum Corona-bedingt nichts ganz Neues. Ich hab schon häufiger Corona gehabt.
Das ist auch ein guter Blickwinkel darauf.
Ja.
Sie haben vor ein paar Jahren im ZDF eine Show gemacht namens Nicht nachmachen. Also im Grunde war das so eine montierte Filmgeschichte, also keine Show.
Ja.
Da sind beispielsweise Feuerwerksraketen verwendet worden als Antrieb für die Wäschespinne.
Ja.
Oder auch eine Konservendose, glaube ich, ist in der Mikrowelle zur Explosion gebracht worden.
Also Champagnerflasche, auch
etwas,
sehr eindrucksvoll.
Was wir alle schon mal haben machen wollen und was sich natürlich niemand traut, weil es ja nicht nachzumachen ist, viel zu gefährlich.
Ja.
Sie hatten da so ein abbruchreifes Haus, Feuerwehr war dabei, Sanitäter, also alles
herrlich sicher.
Mhm. Was war Ihr Lieblingsexperiment, was Sie da endlich mal machen durften?
Also ein Wasserbett zum Platzen bringen ist schon etwas, was ich ihm empfehlen wollen würde, wenn es nicht nachmachen hieße. Und dann ein Badezimmer im ersten Stock mit Kitt abdichten, alle Überläufe verstopfen und den Wasserhahn aufdrehen. Das Wasser läuft irgendwann aus der Badewanne heraus, füllt den Raum und laut Industrienorm gibt es eine bestimmte Höhe, ich glaube 1,70 Meter in der EU, bis zu der das Haus standhalten muss. Danach bricht es zusammen und das haben wir sehen dürfen. Und ich kann mich erinnern, dass danach das Team mit vielen GoPros gefilmt noch lange in der heilgebliebenen Garage stand und jede einzelne GoPro-Aufzeichnung dieses Zusammenkrachen des Badezimmers angeschaut hat und immer mal hey reagiert hat. Nachdem lange Zeit sah man ja nichts, dann brach es zusammen und dann ging es hey. Und das hat man selten, dass das Team noch 3 Überstunden macht, um sich gemeinsam das Material anzuschauen.
Kann ich mir vorstellen. Ja. 1,70 Höhe, Badewasser, also reicht
so
das
so um den Haus Dreh, habe ich mir mal gemerkt, so soll es sein.
Genau. Wahnsinn. Ich habe Unfassbares gesehen vor kurzem mit Ihnen, und zwar das Format Last One Laughing, kurz LOL. Ja. Das läuft im Streamingdienst Amazon Prime.
Ja.
Und ist, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, eine Zusammenballung von 10 lustigen Menschen. Mhm. Nehmen wir mal als Beispiel Anke Engelke, Caroline Kebekus, Max Giermann, der beispielsweise den unfassbaren Klaus Kinski porträtiert oder parodiert, Mirko Nonchef und so weiter und so fort. Und die Aufgabe ist, dass sie da alle nicht lachen dürfen.
Mhm. Ja.
Unfassbar. Mir ist fast schlecht geworden beim Zugucken.
Ich habe das mittlerweile einmal gesehen und muss zugeben, dass es sehr, sehr lustig geworden ist und hohen Unterhaltungswert hat. Aber beim Machen ist das sehr, ich sag mal, unkomfortabel.
Ja. Das glaube ich.
Ich habe gelernt, dass wenn ich meine eigenen Witze auch gar nicht anlachen darf, dass die dann auch gar nicht lustig sind. Mhm. Und man schaut in bleierne, trübe, leere Gesichter, was einen ja destabilisieren kann. Auch ja, und dass es natürlich auch wirklich Zwerchfellverkrampfungen gibt, die einen peinigen können. Und diese Aufzeichnung, das war ja am Stück tatsächlich 6,5 Stunden oder wie lange wir uns damit beschäftigt haben.
Ja. Und zu am sehen Ende sind dann 6 Folgen à 30 Minuten. Das wird ein bisschen zusammengeschnitten,
so
die ganze Geschichte.
Aber also
man leidet schon lange mit, muss man sagen.
Ja, ja, ja.
Als erste ist Barbara Schöneberger rausgeflogen.
Das war jetzt keine so große Überraschung, möchte ich sagen.
Wer gewinnt, verraten wir nicht. Für die, die es noch sehen wollen, sie sind es nicht.
Nein,
obwohl ich gedacht hätte, das schafft er.
Ich habe auch. Also man kann ja mit einer ganz defensiven Catenaccio-Taktik in die Sache reingehen. Indem man nur an
Katrin. Katrin, müssen wir erklären, ist italienischer Mauerfußball.
Ja, ne? Mauerfußball, auf die Defensive stärken. Was vorne passiert, ist nicht so wichtig. So habe ich auch gedacht. Ich denke jetzt einfach nur an trübe Geschehnisse und an das Ausfüllen der Steuererklärung. Und dann komme ich schon durch, ohne zu lachen, egal was die da so veranstalten. Aber nein, 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 man hat es da mit sehr begabten, gerade in der Attacke, mit starken Sturmkräften zu tun, die jede Abwehr aushebeln können. Und so war es bei mir eben auch.
Caroline Kebekus hat als Abwehrstrategie, habe ich gesehen, immer so laut geschrien, so, also ohne zu lachen. Einfach nur so Luft raus, auch nicht schlecht. Ne?
Ja,
und dann hat sie aber gleichzeitig Flatulenzen verschiedener Art mit dem Mund nachgemacht. Also unmöglich, dass da nicht alle rausgeflogen sind direkt. Ne?
Ja, das stimmt.
2 Leben hatte man, muss man sagen.
Gut, manche sind natürlich auch tatsächlich veritabel ausgebildete Schauspieler. Die haben vielleicht schon mal gelernt, mit so etwas umzugehen. Also ich war blank, nackt dem Wind ausgesetzt. Also ich, dem Flatulenzwind in dem Wind. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich der Lachattacke erwehren konnte.
Fast beängstigend, dass eine Sendung oder ein Format eigentlich ohne Drehbuch, ohne richtige Idee mit so einfachen Mitteln auskommt. Ne?
Das ist doch schön. Wobei, wir haben jetzt ja auch kein Drehbuch. Also man kann schon allerhand Unterhaltungsprogramme auch ohne Drehbücher herstellen. Drehbücher herstellen, die durchaus zu überzeugen wissen. Das geht.
Ihr Vater war Bankkaufmann.
Ja.
Und Ihre Mutter war Bankkauffrau.
Richtig.
Musste ja so kommen, oder?
Ja, ich habe viele Bankkaufleute in meiner Ahnenschaft. Genau. Und auch Eierhändler. Auch das. Also mein Opa Georg war Eierhändler. Man sagt in Wildeshausen, da war er ein Eierhändler. Also er hat mit 2 Eiern angefangen und ein Imperium zu Wege gebracht.
Wildeshausen ist in Niedersachsen, wo sowieso viele Hühner rumlaufen, entsprechend viele Eier produzieren.
Richtig, genau. Ja, ja. Und Moorbauern habe ich auch so in der Verwandtschaft, die also bei der Kultivierung der niederdeutschen Tiefebene mitgeholfen haben.
Also war es doch nicht so erstaunlich, dass Sie das wurden, was Sie sind, also mit dem Hintergrund, beispielsweise mit dem bankkaufleutlichen Hintergrund zu Hause.
Ja, schwer zu sagen. Also ich war ja, sagen wir mal, vom Punk geprägtes Kind der 70er, 80er Jahre. Also ich habe mich nie für eine Banklehre interessiert. Aber ich hatte jetzt auch keine Schwierigkeiten, meine Eltern davon zu überzeugen, dass das durchaus ein Weg ist, den ich gehen darf.
Sie haben einen Bruder, ich vermute, der hat einen ganz bürgerlichen zivilen Beruf.
Eine Schwester habe ich. Meine Schwester Melanie, die ist Krankenschwester.
Ja, hab's mir gedacht.
Die hat aber auch schon ihre Puppen als 3-Jährige versorgt. Also da war auch immer schon klar, was sie werden würde. Krankenschwester.
Gut. Und bei Ihnen war auch klar, schon in ganz jungen Zeiten, Musiker beispielsweise wäre was gewesen.
Musiker was oder Wissenschaftler. Musikwissenschaft hatte ich auch gedacht. Ja. In Wirklichkeit fehlt mir das musikalische Talent. Das ist so ganz gut, aber reicht nicht wirklich für eine Musikerkarriere. Es reicht bei mir überhaupt zu gar nichts in Wirklichkeit. Aber ich bin vielfältig aufgestellt.
Aber es ist doch schön, dass Sie immer was anderes machen. Plötzlich sieht man Sie in der Rolle, beispielsweise auch als schräger Interviewer in ganz früheren Folgen von Extra 3.
Ja.
Da haben Sie, glaube ich, so Interviews der Art gemacht. Was sagen Sie dazu, dass der und der, der soll heterosexuell sein? Ist das nicht furchtbar?
Ja, das war die erste Folge von RTL Samstagnacht. Ach so, und für das uns war selber darin. Eine erstaunliche Erfahrung, dass die Leute gesagt haben, oh, da müssen Sie die Frau fragen, die muss ihn ja kennen oder um Himmels Willen. Und es ging um damals Steffen Heitmann, CDU-Bundespräsidentenkandidat.
Die Älteren erinnern sich,
und wir haben das Gerücht in die Welt gesetzt, dass er heterosexuell sei und hat tatsächlich für viel Empörung bei den Passanten gesorgt. Und das geht nicht, so einer darf uns nicht vertreten.
Sie haben Ihr Licht unter den Scheffel gestellt bezüglich Ihres musikalischen Talents. Das hat ja immerhin gereicht, um bei Max Mutzkes Song Sommerregen mitzuwirken. Ich glaube an der Flöte, ne?
Ich habe da Querflöte gespielt, genau.
Wie kam es dazu?
Wir haben einen gemeinsamen Freund, Roberto Di Gioia, der das Album mit Wolfgang Hafner produziert hat. Die hat mich gefragt, möchte ich mitmachen? Ja. Und Max kenne ich auch schon lange. Ist ein sehr feiner Kerl, lieber Kollege. Und wenn ich gefragt werde, ja, ich liebe es, Querflöte zu spielen.
Was viele nicht wissen und was sie aber auch relativ offen gestalten, ist ihre Krankheit Restless-Legs-Syndrom.
Ja, wobei, also ich habe mal für ein NDR 6 Folgen einer sehr, sehr schönen Show-Idee auf die Bühne gebracht, nämlich die Gute-Nacht-Show. Eine Show rund ums Schlafen, monothematisch. Und dort, im Zuge der Dreharbeiten, habe ich auch ein Schlaflabor besucht und dort mit verkabelt und wie man das dann so macht, in einem Bett genächtigt und am nächsten Tag haben wir diese ganzen elektronischen Aufzeichnungen, EKG und so weiter, zusammen mit dem Schlaffacharzt durchgegangen und er sagte, Sie haben übrigens Restless-Legs-Syndrom. Den Krankheitswert habe ich als solchen so nie empfunden.
So kurz erklären, das ist also das ruhelose Beine-Syndrom. Ja. Das heißt, Sie liegen dann nachts im Bett und sind zappelig und können nicht schlafen.
Strampeln mit den Beinen.
Klassische Schlafstörung mit Extremitätenbewegung, was wahrscheinlich die Gattin auch nicht so toll findet.
Ne? Ich habe da noch nie groß. Sie hat Gott sei Dank einen festen Schlaf, sodass ich da noch nie mit ihr drüber sprechen musste. Ich dachte immer, das ist der Normalzustand. Vielleicht habe ich sogar gedacht, dass alle Menschen mit den Beinen
rudern. Das haben sie schon immer.
Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, anders schon geschlafen zu haben. Das Problem ist, als ich gesagt habe, öffentlich, ich habe Restless-Legs-Syndrom, empfinde aber den Krankheitswert nicht als solchen, weil das für mich Normalität ist, da haben mir viele Leute im Internet vorgeworfen, ich würde die Krankheit bagatellisieren, was natürlich überhaupt nicht meine Absicht ist. Also,
hat der Schlafmediziner denn irgendwas tun können? Oder irgendwas an Therapie vorgeschlagen?
Ja, man könnte da medikamentös rangehen, aber das hat auch Nebenwirkungen und ich sehe da momentan keine Notwendigkeit. Vielleicht ändert sich das irgendwann und dann werde ich sagen, jetzt aber ran hier.
Apropos Schlafen, Sie haben ein halbes Jahr nur im Zelt übernachtet. Wie kommt man auf so eine krude Idee? Ich meine, Sie wohnen in München und wenn man da im Winter draußen schläft, dann liegt ziemlich sicher Schnee.
Ich habe angefangen im Sommer und es war ein besonders heißer Sommer und ich fühlte mich in meiner stickigen Wohnung unwohl, bin also auf die Suche nach einem draußen Schlafplatz gegangen, mit dem Klapprad die Isar entlang gefahren und dann sah ich einen Platz, von dem ich mir gar nicht hätte träumen lassen können, nämlich eine Kiesinsel im Fluss, bin da rein und durchgewartet auf die Insel und das ist natürlich ein besonderer Luxus, wer will nicht auf einer eigenen Insel schlafen und man fühlt sich dort auch relativ sicher, denkt sich, da wird schon keine Polizei jetzt die Polizeiuniform hochkrempeln, um dorthin zu kommen und einen zu verscheuchen. Ja, und da war ich eine Woche, das hat mir so gut gefallen, es trübte sich ein, dann dachte ich mir, ja, jetzt musst du dich vor Regen schützen, ich besorgte mir ein Zelt. Und daraus wurden dann 200 Tage.
Also mehr als ein halbes Jahr sogar. Und wie waren die Wintererfahrungen?
Es gab kalte Tage, aber insgesamt ein eher milder Winter mit vielen großartigen Erlebnissen, die man da machen kann. Angefangen in Zürich beim Fuchs, der mir einen Turnschuh geklaut hat, bis zu...
Das haben Sie hoffentlich nicht gesehen oder sehen müssen.
Ich erwachte nachts, allerdings nicht wegen zuckender Beine, sondern wegen merkwürdiger Geräusche, die ich überhaupt noch nicht kannte, stieß mit dem Kopf an den Dachfirst des sehr, sehr kleinen Ein-Mann-Zeltes. Es lag Schnee auf dem Zelt, eine Dachlawine entstand und dann hörte ich ein schnelles Poltern und ein Tier lief weg. Mhm. Ich konnte das aber überhaupt nicht einordnen, was für ein Tier das sein könnte. Am nächsten Morgen vermisste ich einen Schuh, den ich 20 Meter weiter im Schnee fand. Und dann traf ich zufällig 2 Tage später einen Biologen, der sagte, das war eine Füchsin. Füchsinnen haben aus bisher ungeklärter Ursache einen Hang zu Schuhsammlungen. Die haben Schuhtick. Ja, es ist wirklich so. Also in vielen Fuchsbauten hat man schon Schuhsammlungen gefunden.
Hammer.
Vielleicht zum Spielen für die Kinder oder ihnen gefällt der Geruch. Das wäre auch eine Erklärung. Man weiß es nicht ganz genau.
Und wenn Sie unterwegs waren und Veranstalter haben Ihnen ein Hotel organisieren wollen und Sie haben gesagt, brauche ich nicht, ich habe mein Zelt dabei.
Richtig.
Wer hat jetzt angefangen, an dem vollen Bestand der Tassen im Schrank von Wigald Boning zu zweifeln? Zu kompliziert
das,
die Frage?
Nein. Das gang, also da gab es schon Leute, die sagten, der hat ja nicht alle Tassen im Schrank, ja. Um es jetzt auch nochmal aufzugreifen und zu belegen, dass ich es auch kapiert habe. Ich konnte das immer damit erklären, zum Beispiel, dass ein Zelt ja ein viel komfortablerer Ort ist und viel mehr Heimatwert hat, als wenn man von Hotelzimmer zu Hotelzimmer gondelt. Da wacht man ja nachts auf und weiß nicht, wo der Lichtschalter ist. Das Problem hat man im Zelt ja nicht.
Warum haben Sie es nach 200 Tagen aufgehört dann, das Experiment?
Weil ich für eine Sendung für den Sender History die Geschichtsjäger in Tschernobyl gedreht habe und dort durfte man nicht zelten.
Besser ist das.
Ja, ganz profane Erklärung. Im Nachhinein denke ich mir ziemlich bescheuert, dann nicht wieder danach anzufangen, aber die Kette war gerissen sozusagen. Dann hatte ich auch keine Lust mehr.
Sie machen immer wieder mal sportliche Dinge, über die man also kräftig staunen kann. Wie zum Beispiel, dass Sie, glaube ich, immer noch wöchentlich Marathon laufen? Wöchentlich mal so eine Strecke?
Bin ich gerade dabei. Ja. Ich brauche immer so eine Langzeit.
Jede Woche 42,
morgen ist es wieder soweit.
Boah.
Ja. Genau. Und dann kommen noch an anderen Tagen so ein bisschen Kleinkram dazu. Aber ich habe so was Schlittenhündisches in meinem Naturell. Ich muss mich regelmäßig bewegen, sonst werde ich ganz bregenklöterig, wie man in Norddeutschland sagt. Und
bregenklöterig.
So, und gucke trübe ins Weltgeschehen. Und besser, ich bewege mich etwas und kann abends ermattet. Ist das mit dem Restless-Leg-Syndrom auch nicht ganz so schlimm.
Ah, okay.
Ja.
Mit den unruhigen Beinen, über die wir auch vorhin gesprochen haben, als Schlafstörung. Den Bodensee haben Sie auch schon schwimmend durchquert oder mehrfach schon, ne?
Nein, einmal.
Okay.
Genau, und ich bin der langsamste offizielle Bodensee-Durchquerer von Friedrichshafen nach Romanshorn in der Geschichte der offiziellen Bodensee-Durchquerungsaufzeichnung.
Nämlich? Wie lange haben Sie gebraucht?
7:24, glaube ich.
Und der nächstschnellere?
Das war ein Inder mit 5:24.
Da halten Sie den Rekord noch lange, ne?
Ich glaube, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Also ich gelte in Langstreckenschwimmerkreisen als der Weltmeister im Langsamschwimmen.
Und dann sind Sie mit dem Fahrrad nach Afrika gefahren oder haben es zumindest vorgehabt?
Wir sind in Afrika herumgefahren, mein Freund Stefan und ich. Wir wollten eigentlich eine längere Strecke an der Küste entlang machen in Westafrika. Unsere Räder wurden aber nicht transportiert und dann haben wir uns in Gambia sehr, sehr alte Mountainbikes organisiert, mit denen wir kürzere Radtouren unternommen haben. Aber das war natürlich sehr erlebnisreich. Und das kann ich auch jedem Europäer raten.
Ich sagen, ich fahre gerne rings um Mainz, so durch Hessen, durch die Weinberge, auch sehr schön. Aber würden Sie mir als als Normalradfahrer sowas empfehlen, in Gambia Fahrrad zu fahren?
Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Man kriegt einen anderen Blick auf Europa und auf unsere Lebensverhältnisse. Und das sind sehr nette, aufgeweckte, lustige, gut gelaunte Leute, die mitunter in sehr bescheidenen Verhältnissen leben, aber die gute Laune ist ansteckend. Also, da könnte ich jetzt sehr viel drüber erzählen, so dass man die ganze Welt auch kennenlernen kann, wenn man sich die Weinberge um Mainz herum anschaut. Das will ich nicht in Abrede stellen, aber ein Besuch in Gambia, ja, das ist sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen.
Donald Trump wäre, habe ich gelesen, ohne die Doofen nicht vorstellbar gewesen.
Ja.
Die Doofen, müssen wir kurz erklären, daran erinnern sich die Älteren aber ganz sicher, ist ihre Formation mit Olli Dittrich zusammen. Da haben sie unter anderem den, ich würde mal fast sagen, Welthit Mief gehabt.
Ja.
Und warum wäre Donald Trump ohne die Doofen nicht darstellbar gewesen?
Also Olli und ich, wir haben ja Mitte der 90er Konzerte gemacht mit einer Wandergitarre und einer verstimmten Blockflöte, Rock am Ring vor vielen tausend Leuten. Wir gingen raus, Olli rief, seid ihr alle doof? Und die Leute riefen, ja. Und das war so eine unbefangene Freude an einem Unterlaufen. ich sag jetzt mal, geisteswissenschaftlicher Standards, die Donald Trump später kultiviert hat. Mhm. Also auch gegen das Establishment und so. Natürlich mit viel mehr Ernst. Also wenn die Leute dann riefen, ja, wir sind doof, dann hatte das ja gleich einen viel aggressiveren Charakter als bei uns. Aber manchmal habe ich nicht ganz ohne schlechtes Gewissen den Eindruck, dass da eine Verbindung bestehen könnte. Hoffentlich nicht. Hoffentlich irre ich mich.
Ist auch nicht zu ändern.
Ist ja nicht zu ändern, genau. Frage auch, ob Donald Trump jemals die Doofen gehört hat. Ich bin da sehr skeptisch, fällt mir gerade auf. Ja.
Sie haben jetzt die großen Bühnen schon angesprochen, wie Rock am Ring. Sie sind auch mit Bon Jovi.
Wir waren die unterwegs, Vorgruppe von Bon Jovi.
Muss man sich mal vorstellen. Olli Dietrich und Sie als Vorgruppe von Bon Jovi.
Da gab es natürlich Knaller, fantastische Szenen, wenn zum Beispiel bei unserem ersten gemeinsamen Konzert, ich meine, das war im Weserstadion in Bremen, da stand Slash, der auch Vorgruppe war von Guns N' Roses, und Bon Jovi am Bühnenrand und guckte uns zu, während wir...
mit Flöte und Gitarre.
Genau, während wir da so loslegten und verbürgt ist wohl folgender kurzer Dialog. Bon Jovi fragt Slash, what the hell is that? Und Slash antwortet, well, it's number one in Germany. Und dann schütteln beide synchron mit dem Kopf.
Ja. Wunderbar. Und dabei völlig zu Recht. Denn jeder, der so ungefähr Mitte der 60er, sagen wir mal, geboren ist, kennt im Grunde genommen den ganzen Text von Mief auswendig. Ne? Da hinten an der Lampe steht auch schon die nächste Schlampe. Für mich bereit. Oder
heute
so
auch schon wieder so ein Text für den Mann.
Da, heute nicht mehr machbar. Ja, wäre politisch nicht ganz korrekt.
Wir haben damals allerdings auch böse Briefe gekriegt. Zu Recht womöglich. Ja, aber ist das nicht schön? Ich freue mich immer. Also wenn man da doch im Herzen einer Generation, sag ich jetzt mal, durchaus Spuren hinterlassen hat.
Wer hat da mehr am Text geschrieben? Sie oder Olli?
Das war komplett gleichberechtigt.
Ist das abends bei einer, jetzt müssen wir wieder politisch korrekt uns ausdrücken, bei einer Getränkesession mit bewusstseinserweiternden Getränken entstanden?
Nee, ich glaube, das war tatsächlich ausnahmsweise an einem Vormittag in den Studios in Hürth. Wir mussten uns für den Tag noch einen Text schnell ausdenken und haben diesen Text geschrieben und so. Ich habe es neulich noch mal in einem alten Tagebuch nachgelesen. Wir hatten immer den Mittwoch reserviert als Textdichttag. Textdichttag.
Textdichttag, ja. Neues Wort, aber ein sinnvolles, wie ich finde. Lassen Sie uns über zwei weitere Dinge reden, Herr Boning, die viele vielleicht nicht wissen.
Ja.
Sie sind ein bekennender Vielbeter, also regelmäßiger Gast in der Kirche.
Mal jeden Tag, ja.
Und FDP-Mitglied.
Ja, da bin ich schon ausgetreten.
Sind Sie ausgetreten?
Ja, aber ich bin dem Liberalismus
okay, wollen wir erst über die Kirche oder erst über die FDP reden?
Man kann auch beides gleichzeitig vielleicht.
Das okay, dann reden Sie mal über beides gleichzeitig.
Also ich bete jeden Tag.
Ja. Dass die FDP über 10% kommt.
Das wollte ich jetzt so gar nicht ausführen. Das wäre fast schon ein bisschen profan. Also ich versuche, meinen persönlichen lieben Gott gar nicht mit so Bittzeug zu belästigen, weil ich denke, ja, der hat ja auch viel zu tun. Ich denke, komischerweise personalisiere ich das immer so ganz merkwürdig. Also ich habe da so einen älteren Herrn mit sehr schlecht sitzendem Gebiss vor Augen. Einen Herrn, den ich im Zivildienst betreut habe, so stelle ich mir jetzt dann ganz kindlich den lieben Gott vor. Und ich bedanke mich eigentlich im Wesentlichen immer für mein schönes Leben, das ich führen darf. Es gibt ganz spezielle Ausnahmen, da bitte ich auch mal, wenn jemand krank ist in meinem Umfeld oder so, aber normalerweise bedanke ich mich.
Der Friedensgruß im Gottesdienst ist für Sie sozusagen das Zentrale, passt ja irgendwie gut in die Zeit, wo so Schauspielkollegen mit Sachen wie alles dicht machen für schwer schlechte Schlagzeilen gesorgt haben und wo viele so unglaublich besserwisserisch unterwegs sind. Mhm. So ein Friedensgruß ist da schon was Gutes, ne?
Finde ich in der Tat ganz immer wieder berückend, bestrickend, bezaubernd in der Kirche, wenn man sich gegenseitig die Hand gibt und sich sagt, Friede sei mit dir. Das fehlt in der Tat. So einfach als Verbindnis und zwar unabhängig davon, ob das jetzt ein Arschloch ist, den man dagegen übertritt oder nicht, ist für mich dann sekundär. Einfach den guten Willen zeigen. Kann man durchaus mal machen.
Und die FDP fehlt noch. Also was hat Sie motiviert, da irgendwann mal einzutreten? Was ja für einen Kabarettisten, Komiker, lustigen Menschen, Humoristen eher, sagen wir mal, ungewöhnlich ist. Soweit ich weiß, vielleicht bin ich auch in Klischees verhangen.
Ja.
Also warum sind Sie eingetreten und warum haben Sie da wieder...
Ausgetreten.
Ja.
Ja, sofern ich mich richtig erinnere, das war ja in den 90er Jahren, galt ich als Protagonist der entpolitisierten Spaßgesellschaft. So hat mich der Spiegel mal genannt.
Darüber nachdenken.
Ich mich sehr geärgert habe damals. weil ich immer schon politischer Mensch gewesen bin. Und da dachte ich mir so, jetzt mal Butter bei die Fische, dann trittst du jetzt mal in eine Partei ein.
Ich bin die FDP, und zwar ihre Protestpartei sozusagen.
In dem Sinne Protestpartei. Ja. Die Partei, die meinem persönlichen politischen Weltbild am nächsten liegt, wo jeder seinen Fähigkeiten und Talenten so viel freien Lauf geben sollte wie irgend möglich, und zwar so viel, dass bis er andere Leute in ihrer Freiheit wiederum nicht belästigt. Dann habe ich allerdings das erste Mal eine Kreisverbandssitzung besucht und hatte damals auch kleine Kinder, stellte fest, ich komme vor 1 Uhr nicht nach Hause. Das ist ja ein ganz schlechtes Zeitalter, um sich jetzt auch tatsächlich mit der Arbeit der Politik zu beschäftigen. Ja, und dann war immer irgendetwas und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ausgetreten bin ich irgendwann, weil die FDP in bestimmten Detailfragen, wie der Verkehrspolitik zum Beispiel, doch so ganz andere Ansichten hatte als ich. Ich fahre schon lange kein Auto mehr. Ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs. Und irgendwann kam ich mir dazu sonderlich vor in der FDP. Aber ganz davon abgesehen, ist das weiterhin, ist der Liberalismus, die Meinungsfreiheit das, was mich am meisten berührt und motivieren würde, mich politisch einzumischen.
Sie sind in zweiter Ehe verheiratet mit einer Opernsängerin. Das finde ich auch eine schöne Kombination. Musikalisch sind Sie ja, sagen wir mal, neben Ihren humoristischen Ausflügen auch im Jazz in erster Linie zu Hause.
Ja.
Passt das gut zur Opernsängerin? Machen Sie zusammen Musik zu Hause?
Wir musizieren durchaus, ja, viel.
Also und was ich dann zum Beispiel? Rigoletto oder Take Five?
Nein, also so Klavierbegleitung für klassische Lieder, Schubert-Lieder und Mozart-Lieder, da habe ich mich viel mit beschäftigt und das hat mich als Pianisten sehr viel weitergebracht, auf jeden Fall.
Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass Ihre Eltern Bankkaufleute waren und oft ist ja so die Generation weiter. Läuft es dann, wenn die Vorgängergeneration, sagen wir mal, sehr ernsthaft unterwegs war, kommt dann vielleicht was eher so was Lustiges bei rum und dann die nächste Generation wieder was ganz Ernstes. So, also jetzt ein Mensch wie Wigald Boning und eine Opernsängerin.
Ja.
Da läuft es dann wieder auf Bankkaufleute hinaus?
Das weiß ich nicht, nein.
Was würden Sie sich wünschen?
Ich versuche da gar keine Wünsche erst zu entwickeln. Früher hat man ja gesagt, Bankkaufmann, das ist ja was Reelles, das ist ja was Seriöses, da kommt man auf jeden Fall mit durch. Das ist aber ja heutzutage auch gar nicht mehr so. Also meine Eltern haben Bankkaufleute gelernt, nicht weil sie sich für Geld speziell interessiert haben, sondern weil sie meinten, das würde Sicherheit im Leben verschaffen. Heute, ich meine, die Hälfte der Bankinstitute, der Kreditinstitute sind mit einem Bein in der Pleite. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das der Weg in eine gesicherte Zukunft ist, wenn man Bankkaufmann wird oder Bankkauffrau. Aber natürlich ist das eine gute, umfassende Ausbildung. So, aber ich schreibe meinen Kindern dann nichts vor. Hm. Ich mache vielleicht ganz dezent mal den einen oder anderen Vorschlag. Aber wenn jemand partout was ganz anderes will, dann sage ich auch sofort, ja, dann probier es aus.
Okay. Ja. Wir haben die Sendung am Freitag aufgezeichnet, also vorgestern. Ja. Da war noch nicht klar, wie Werder Bremen abschneidet im Finale des Abstiegskampfs.
Ja.
Grundsätzlich sind Sie da, glaube ich, aber emotional nah dabei, haben auch mal über das legendäre 6:2 im Europapokal gegen Spartak Moskau Ende der 80er Jahre mal ein eigenes Lied geschrieben, Richtig? Wo Sie die ganze Mannschaftsverstellung auch wiedergeben und so weiter und so fort. Ist der Abstieg noch zu verhüten? Und wenn ja, wenn er doch kommt, was bewegt das? Können die Antwort verweigern.
Also an meiner persönlichen Zuneigung zu Werder Bremen ändert sich ja gar nichts. Also das wäre ja, die können ja auch in der vierten Liga spielen, das ist ja wurscht. Das sind ja, das wird einem ja im Kinderzimmer zugeteilt, welches jetzt der Verein ist, zu dem man hält. Meine beiden Cousins Rüdiger und Roland waren HSV-Fans Ende der 70er. Ich entschied mich für Werder, die stiegen dann erstmal ab, hatte ich natürlich jetzt eine ganz schlechte Karte gezogen, wurde gehänselt von meinen Cousins. Ein Jahr später stiegen sie wieder auf, gleich mit Otto Rehhagel waren sie oben mit dabei, ich triumphierte. So, diese Prägung aus dem Kinderzimmer wird man ja nie wieder los.
Also, und Sie haben sie ja gut entschieden, also jetzt beispielsweise gegen den HSV, sonst hätten Sie jetzt eine ganz schlechte Zeit.
Ja, meine Cousins hören ja nicht zu, nehme ich mal, weiß ich nicht, eventuell. Oh, hoffentlich tue ich da jetzt.
Oder Sie leiten den Link des Podcasts oder des Videos bei YouTube, leiten Sie weiter. Ja. Und sagen hier in Minute, sagen wir mal 33, da geht's zur Sache.
Wobei Horst Rubesch als Trainer da ja auch sehr gute Arbeit zu leisten scheint momentan.
Wigald Boning, Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, es hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank dafür.
Ach, schon vorbei?
Das ist ja irre.
Ja. Wir haben doch überhaupt nicht losgelegt.
Es geht aber noch nicht ganz zu Ende, also fast zu Ende. Und am Schluss ist immer bei uns Geschenkezeit.
Ja.
Und wir haben jetzt schon über Ihre Familie gesprochen, mit den beiden kleinen Kindern, die Sie jetzt noch bekommen haben. Ja. Die sind wie alt?
Mathilda ist anderthalb und Theo ist zweieinhalb jetzt.
Kennen Sie das hier? Kennen Sie das? Bobo, sieben Schläfer?
Nein.
Das ist ein Traum von einem Kinderbuch für Kinder genau diesen Alters.
Okay.
Mit ganz einfachen Texten. Wunderbar. Also ja, eine gern. Familie, sieben Schläfer. Bobo ist das Einzelkind. Mama und Papa, sieben Schläfer, kümmern sich. Alltagssituation, aber menschlich. Zum Beispiel Opa ist im Krankenhaus oder Bobo ist krank oder Mama geht einkaufen, nimmt Bobo mit und so weiter.
Gut.
Und das Schöne ist, ihre Kinder lernen damit innerhalb von Wochen lesen.
Aha.
Weil sie lesen das zum dritten Mal vor und ihre Kinder können das Wort für Wort alles dann mitsprechen.
Ja,
das finde ich für Kinder diesen Alters zauberhaft. Mhm. Und wenn ich jemanden zu beschenken habe, der Kinder in diesem Alter zu Hause hat, dann komme ich an sowas einfach nicht mehr rum.
Ja, sehr gut.
Das überreiche ich gerne über die uns trennende, Corona-schützende
Dankeschön.
Plexiglasscheibe.
Ja.
Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute und bis bald.
Ja, ich freue mich. Ebenso. Schönen Sonntag.
Mhm. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.